Ich war 4 Jahre alt. Wir wohnten in Neuss. Ich war der dritte von den 3 Kindern. Es kam später noch ein 4. nach, aber damals waren wir 3 Kinder. Es war Nikolaustag. Plötzlich öffnete sich die Tür, ein Spalt, und es flog etwas in den Raum. Große Aufregung. Selbst meine Eltern waren aufgeregt. Und ich als 4-Jähriger sowieso. Und es stellte sich heraus, es waren bunte Tüten. Und es stellte sich bei genauerer Betrachtung heraus, da waren Süßigkeiten drin, Nüsse, Mandarinen, was weiß ich. Toll, interessant, aufregend. Wie sind die reingekommen? Jemand hat die reingeschmissen. Wir auf den Flur. Und da kam mein Opa so ganz mit großer Unschuldsmiene uns entgegen. Was ist hier gewesen? Mein Vater fragte dann meinen Opa, interessante Frage für einen 4-Jährigen, hast du den Nikolaus gesehen? Hier kam eben was reingeflogen. Und er, ja, ich glaube, da habe ich noch so den letzten Zipfel seines Mantels habe ich noch gesehen. Unglaublich für mich als 4-Jährigen. Wahnsinn, der hat den noch gesehen. Wieso hat er den nicht aufgehalten? Aber dann merkte ich plötzlich so, als es dann etwas weiter ging, dass einige ironische Bemerkungen kamen. Ich wundere mich heute darüber, dass ich als 4-Jähriger gemerkt habe, jetzt läuft irgendwas hier ironisch ab. So die Größeren, meine Geschwister und auch meine Eltern, guckten sich so wissend an, so, ja, ja, der Nikolaus und und plötzlich merkte ich, es gab offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Abwesenheit zwischendurch meines Opas, der den Raum verlassen hatte, und der Tatsache, dass gerade in dem Moment, was für ein Zufall, die Sachen reingeflogen kamen. Und ich erinnere mich, dass ich als 4-Jähriger anfing zu überlegen, das ist aber doch alles ganz schön komisch, dass in dem Moment, wo mein Opa draußen war, und dann guckt er auch noch so komisch und dann gibt es diese komischen Bemerkungen. Und mein kleiner Kopf überlegte weiter und dachte, wie soll das eigentlich funktionieren, dass an einem Tag nicht nur wir beschenkt werden, sondern auch die Hesemanns von nebenan und die Kesslers von drüben und Meyers und Schulz und überall und in der ganzen Stadt soll das passieren. Wie kann das sein? Und da merkte ich, wie gesagt, als 4-Jähriger, hier stimmt was nicht. Und ich will natürlich zu den Erwachsenen gehören. Und ich merkte, wenn ich das nicht ganz so ernst nehme, sondern so als Story nehme, als kleine Belustigung, dann bin ich auf der Seite der Erwachsenen. Hey, und das willst du sein. Ich muss sagen, seitdem war für mich der Nikolaustag ein Märchen. Es war nur eine Story. Es war Spaß. Und bis heute, ich habe oft jetzt in den vergangenen, dann seitdem 51 Jahren, selbst den Nikolaus gespielt und habe Leuten was in die Schuhe getan. Machen wir das dann wissend, grinsend, aber wir wissen, das ist nicht die wirkliche Story. Übrigens, das sei noch zu den interessanten Ausführungen auch hinzugefügt von Edgar Daub, dass die Sachen zur Tür reingeworfen werden, das ist offensichtlich eine Münsterländer-Tradition, meine Eltern kommen aus dem Münsterland, und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Goldbarren reingeschmissen wurden und deswegen wird das bei uns wird das immer reingeschmissen, mit den Schuhen kam dann später. Der Clou ist aber, und darum erzähle ich das, so wie wir normalerweise die Nikolaus-Geschichte und ähnliche Geschichten betrachten, nämlich als Märchen, als Mythos, als Schauspiel, so betrachten viele Menschen auch die Geschichten um Jesus Christus. Das ist für viele Menschen auf einer Linie. Da wird überhaupt kein Unterschied gemacht. Für viele Menschen und vielleicht auch für Sie, für dich, ist diese Jesus-Geschichte auch erdacht und funktioniert nur, wenn man sich so ein bisschen wissend, grinsend anschaut und sagt, ja, Leute, wir wissen, so ernst ist das nicht zu nehmen. Das ist so eine Geschichte und die erzählen wir uns und ach, die tut auch manchen richtig gut, wie schön, aber so richtig ernst nehmen, tun wir das nicht. Viele Menschen sagen, das ist im Grunde genommen Massensuggestion. Und dass Leute dann in die Kirche gehen, das tun die, weil die sich da wohlfühlen, ansonsten folgen sie einer Massensuggestion. Nein, das geht alles nicht. Als Kind habe ich das vielleicht geglaubt, aber nein, als erwachsener Mensch tue ich das natürlich nicht. Und das kann ich verstehen. Ich verstehe das, denn wenn man das tausendmal hört, dass diese Geschichten auf einer Linie sind, die vom Nikolaus und die von Jesus, wenn man das immer wieder hört, dann möchte man irgendwann mal zu den Erwachsenen gehören und sagen, nee, dann bin ich auch so, dann nehme ich das nicht mehr so ernst. Und es ist ja auch so, alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, wie wir singen, sondern alle Jahre wieder, und ich wette, auch dieses Jahr wieder kommt die aktuelle Fokus- oder Spiegelausgabe, die uns dann erzählt, ja, also die neuesten Forschungen haben festgestellt, dass das alles so gar nicht gewesen sein kann. Und dann werden irgendwelche Dinge zu Rate gezogen, was man auch überhaupt gar nicht immer überprüfen kann, wenn man nicht vom Fach ist. Aber das wird dann immer so getan, als wäre das alles Humbug. Interessant, das Phänomen. Und dann sagt man sich irgendwann, okay, irgendwas wird schon dran sein an diesen Artikeln. Ich nehme das nicht mehr so ernst. Manchmal denke ich auch, ich will dazugehören zu diesem Mainstream, mich mit anderen so wissend zunicken und sagen, so genau nehmen wir das nicht. Aber ich wundere mich doch darüber, wenn ich genauer darüber nachdenke, dass es bei der Nikolausgeschichte niemanden gibt, der sagt, es war der Nikolaus heute Morgen. Aber es gibt doch genügend ernsthafte Menschen, die viel nachgedacht haben, auch Historiker, die sagen, das mit dem Jesus kann so gewesen sein. Menschen, die lange und viel darüber nachdenken, die sagen, das ist eine andere Kategorie, das ist nicht einfach nur eine Märchenkategorie. Ich möchte zwei Gründe nennen, zwei Hauptgründe für mich, warum der Glaube an Jesus Christus ein gutes Fundament hat, ein festes Fundament, auf das du dich verlassen kannst. Zwei Gründe. Und der erste ist ein eher vernunftmäßiger Grund, der andere ist ein existenzieller. Darüber möchte ich jetzt weiter sprechen. Der vernunftmäßige Grund, da zunächst einmal, es gibt zumindest genug Indizien, das heißt Hinweise, dafür, dass die Sache mit Jesus wirklich stimmen kann. Wie gesagt, das sind Hinweise, es sind keine zwingenden Beweise. Das ist wie in einem Gerichtsverfahren, wo man keine zwingenden Beweise findet. Da gibt es dann den sogenannten Indizienprozess. Und das heißt, da sammelt man Indizien, Hinweise und sagt, okay, was könnte dran sein, was nicht. Es gibt keinen zwingenden Beweis, aber die Indizien reichen, um zum Beispiel einen Schuldspruch zu sprechen. So ist es auch mit diesen Jesus-Geschichten. Es gibt genug Hinweise, um sagen zu können, da kann was dran sein. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Das wird man unterschiedlich beurteilen. Schauen wir nun mal auf die Auswirkungen. Was sind die Auswirkungen des christlichen Glaubens? Die ersten Christen ließen sich umbringen, weil sie Jesus nicht absagen wollten. Es waren ganz einfache Leute vom See Genezareth, die hatten eigentlich so ihr normales Einkommen und Auskommen, aber weil sie überzeugt waren, Jesus ist auferstanden von den Toten, waren sie der Überzeugung, er ist jemand Besonderes und das lassen wir uns von niemandem austreiben. Sie ließen sich lieber töten, als diesem Jesus Christus abzusagen. Und das war nicht das Ergebnis einer jahrelangen Gehirnwäsche, wie man vielleicht meinen könnte, sondern es war erwachsen aus der Erfahrung, dass Jesus Christus wirklich lebt. Die ersten Leute waren Augenzeuge, das sind wir nicht, aber es waren Augenzeugen und deswegen haben sie gesagt, das ziehen wir durch. Das ist zumindest ein Indiz, weil das waren eigentlich keine Helden, diese Leute. Es waren keine Helden, das zeigt das Neue Testament, wenn man die Texte liest, das waren Feiglinge, die sind, als Jesus gestorben war, waren sie noch weggelaufen, waren alle weg. Und als er auferstanden war und er ihnen begegnet war, sagten sie, okay, jetzt haben wir es echt begriffen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass an diesen Geschichten wirklich historisch etwas dran sein muss. So sagen es auch manche Historiker. Nicht alle, das stimmt. Ein zweites Indiz. In Deutschland und im Westen verweisen wir gerne darauf, dass die Kirchen und die Christen ja meistens durch negative Schlagzeilen auffallen. Und dann wird das immer und immer wieder gesagt. Stichworte sind Missbrauchsskandale, Machtmissbrauch, Zwangsmissionierung und Geldanhäufung. Ich nenne mal nur diese vier Stichworte. Und da sind wir ganz schnell, das ist interessant, im Westen vor allem, fertig damit zu sagen, jo, das ist das Christentum, die haben sich echt nicht mit Ruhm bekleckert. Und dann sind wir fertig damit. Jetzt, das wäre ein eigener Vortrag und ein eigenes Thema, aber ich finde das ehrlich gesagt ungerecht. Das ist wirklich unfair, nur immer diese Themen zu nennen. Denn wenn man die Geschichte der Christenheit mal betrachtet, dann muss man feststellen, da ist auch sehr, sehr viel Gutes gewesen. Schauen wir uns nur mal die Pandemien der Geschichte an. Wer waren die Leute, die an einer Pandemie erkrankte Menschen bis zum Tod gepflegt haben? Es waren sehr, sehr häufig, nicht nur, aber sehr, sehr häufig Christen, die gesagt haben, wir stehen denen bei. Und wenn wir selber sterben, wir wissen ja, wo wir hinkommen. Also, so what? Da sind wir mit dabei, ganz vorne. Und interessanterweise übrigens, ich habe das noch neulich wieder gelesen, in Italien, in dieser ganz schweren Krise Anfang des Jahres, waren es viele katholische Priester, die bis zum Tod gepflegt haben, zur Seite gestanden haben und ihr Leben wirklich geopfert haben. Ich weiß, dass das nicht alles ist, damit wir uns recht verstehen, aber es ist etwas, wo ich der Meinung bin, das sollte man bedenken. Es gab immer wieder sehr, sehr vieles, was Christen und Kirchen auch getan haben. Und ich wehre mich nur dagegen, dass wir im Westen so schnell fertig sind damit und das vom Tisch wischen. Das sind Indizien. Und ein letzter Punkt, den ich zumindest nennen möchte, ist, dass die Quellenlage zu dem, was Jesus getan hat und wer er war, viel, viel besser ist als das, was wir sonst so lesen und hören. Übrigens auch zum Nikolaus, aber auch zu anderen, auch manche römischen Geschichten, da gibt es vielleicht einen Bericht und zwar nur vom Sieger. Ja? Und dann denken wir, ja, so muss es gewesen sein. Im Neuen Testament zum Beispiel gibt es vier Berichte über das Leben von Jesus. Da gibt es auch kleine Unterschiede. Ja? Aber es gibt auch manchmal gewisse Spannungen. Und manche sagen, ja, siehst du mal, guck mal, gibt da alles lauter Widersprüche. Ich sage, die waren sich so sicher, dass das mit Jesus stimmt, dass sie es auch ertragen konnten, vier Berichte zu veröffentlichen. Da musste man überhaupt keine Angst haben, dass da irgendwas Komisches als Ergebnis bei rauskam. Nein, die Quellenlage ist sehr, sehr gut. Aber es ist auch klar, es bleibt ein Glaube. Ich wollte nur mal diese Punkte nennen. Wenn das stimmt, und wenn das also so ist, dass das eine Möglichkeit ist zu denken, dass das wirklich stimmt mit dem Jesus, dass das wirklich so war, wie es im Neuen Testament berichtet ist. Wenn es da einen Unterschied gibt zwischen Nikolaus und Jesus, dann frage ich dich, was hast du eigentlich zu verlieren, wenn du diesen Glauben einmal ausprobierst? Wenn es sein kann, auch aus Vernunftgründen, dass das stimmt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht einmal auszuprobieren mit dem Glauben und zu sagen, ich will doch mal wissen, was da dran ist. Dann frage ich dich, warum beginnst du nicht ein Leben mit diesem Gott, indem du einfach ein Gebet sprichst? Und dann sage ich dir, versuch's doch einmal, bete doch einmal, rechne mit der Kraft Gottes und seiner Gegenwart. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Argumente. Das eine ist das Intellektuelle, das Vernunftmäßige, dazu habe ich jetzt eben gesprochen. Das sind nur Hinweise, jetzt gibt es aber auch noch einen existenziellen Grund. Und dazu werde ich jetzt gleich eine Geschichte lesen aus dem Neuen Testament, aus den Berichten, die uns gegeben sind, um Jesus Christus kennenzulernen und zu wissen, wie hat er denn gewirkt, was hat er denn getan? Diese Geschichte steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und man muss wissen, dass Jesus schon einen gewissen Bekanntheitsgrad zu diesem Zeitpunkt hatte und dass er von einem Synagogenvorsteher, also eine führende religiöse Persönlichkeit der damaligen Zeit, gebeten wurde, komm bitte zu mir, meine Tochter, 12 Jahre alt, liegt im Sterben. Es war also Eile geboten, sie liegt im Sterben, und es war eine hochrangige Persönlichkeit, die ihn darum bat. Und Jesus zieht also mit seinen Leuten und mit diesem Synagogenvorsteher durch die Stadt, und es ist dichtes Gedränge. Und dann passiert Folgendes, mitten in dieser Szene, das lese ich aus Markus 5, ab Vers 25. Es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand oder den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Danach geht die Geschichte noch weiter, weil der Synagogenvorsteher, der war ja nervös geworden. Seine Tochter liegt im Sterben und der hält sich da auf mit dieser Frau. Einer Frau, die nichts zu sagen hatte in der kultischen Gemeinschaft. Da sie an Blutfluss litt, war sie im Judentum unrein. Hatte nichts zu bedeuten, diese Frau. Und sie hält diesen Jesus davon ab, die Tochter des Synagogenvorstehers zu heilen. Das ist echt eine Sauerei, aus seiner Perspektive. Das geht überhaupt nicht. Und tatsächlich kommen die dann auch und sagen, es ist alles zu spät, deine Tochter ist gestorben. Ey, das ist der Moment zum Ausrasten. Die Geschichte geht aber dann auch gut weiter und geht gut aus. Weil Jesus nicht nur der Frau hilft, sondern auch dem Synagogenvorsteher. Ich suche ja gerne in solchen Geschichten nach den Überraschungsmomenten. Was ist eigentlich das Überraschende? Warum ist das erwähnenswert? Ja, das ist die erste Überraschung, nämlich dass sich Jesus stören lässt von dieser Frau. Dass diese Frau, die nichts zu bedeuten hatte, für ihn so wichtig ist, dass der ganze Tross aufgehalten wird. Das ist für mich die erste Überraschung. Und es sagt etwas aus über diesen Jesus, der so einmalig ist und weswegen er bis heute geglaubt wird und weswegen er so besonders ist. Die zweite Überraschung ist die Bedeutung dieses Gewandes oder des Saums des Gewandes oder der Quasten. Die Juden hatten Gewänder und da waren der Saum dran und Gebetsquasten. Das geht zurück auf das Alte Testament, wo das angeordnet wurde, da sollte man das dran nähen und so weiter und so fort. Interessant ist aber, dass eben dieses Wort für den Saum des Gewandes auch dasselbe Wort ist wie Flügel. Und dem Propheten Malachi heißt es an einer Stelle, dass der Messias, die Sonne der Gerechtigkeit heißt es dort, der Messias, wenn der kommt, dann findet man Heil unter seinen Flügeln, heißt es dort. Und das ist dasselbe Wort wie dieser Saum. Sodass im Judentum der damaligen Zeit die Vorstellung war, wenn der Messias kommt, dann muss man nur den Saum des Gewandes festhalten und man wird heil. Und genau das war der Glaube dieser Frau. Das ist für mich eine zweite Überraschung. Man denkt immer, ja, das ist irgendwie ganz normal mit dem Mantel. Nein, das hat eine Bedeutung, eine Verbindung. Das war der Glaube dieser Frau. Die dritte Überraschung ist für mich die, dass Jesus überrascht ist über die Kraft, die von ihm ausgeht. Und dann dreht er sich um und sagt, wer ist es eigentlich gewesen? Man fragt sich ja, ja, sag mal, weißt du das nicht? Ja. Es gibt fromme Leute, ja, die sagen, nein, nein, der wusste das natürlich. Er wollte ihr nur die Chance geben, ja, sich sozusagen zu erklären. Ich weiß nicht, woher man das nimmt, also hier scheint es so zu sein, er weiß es wirklich nicht. Ich finde es überraschend deswegen, weil das zeigt, dass Jesus immer in allen Geschichten wahrer Gott und wahrer Mensch war. Das, aus meiner Sicht war das nicht nur ein Schauspiel, so nach dem Motto, ich warte jetzt mal, ob sie sich zeigt, ja, sondern er war Mensch. Er spürt eine Kraft von sich und er fragt, wer war das? Das ist für mich eine nächste Überraschung. Und eine vierte Überraschung ist, dass er dann dieser Frau sagt, die sich bekennt, die sich zeigt, dein Glaube, nämlich der Glaube, dass ich dieser Heilsbringer, der Messias bin, dieser Glaube hat dich gerettet und geheilt. Geh hin in Frieden. Das ist für mich der existenzielle Grund, dass dieser Mensch, diese Frau, und dass durch alle Jahrhunderte hindurch Menschen ihre Hoffnung und ihren Halt alleine in Jesus Christus gesucht und auch gefunden haben. Das ist für mich der existenzielle Grund, dass man immer wieder Menschen trifft, Alte und Junge, die bezeugen können, da habe ich einen Grund gefunden, der mich hält im Leben, im Sterben, in Krankheitstagen, in glücklichen Tagen. Und du spürst, wenn du diese Leute sprichst, die haben etwas, was du auch gerne haben möchtest. Das ist für mich der existenzielle Grund, denn auf der intellektuellen Ebene werden wir noch 20, 30, 50, egal wie viele Jahre, diskutieren können. Wir werden immer in eine Pattsituation kommen. Die Pattsituation heißt, man kann es so sehen, man muss es nicht so sehen. Aber auf der existenziellen Ebene, da passiert etwas Tieferes. Und ich bin der Überzeugung, dass das der Punkt ist, wo Gott wirkt und wo er heute auch zu dir spricht, auch zu dir zu Hause spricht und wo er bei dir ist und dich ganz tief anspricht. Und ich möchte es ganz menschlich sagen, betrachte doch bitte, bitte, bitte die Nikolausgeschichten nicht auf derselben Ebene wie diese Jesusgeschichten. Denn dieser Jesus Christus, so heißt es, ist wirklich hier durch seinen Heiligen Geist. Dieser Jesus Christus hat den Tod überwunden und er ist durch seinen Geist bis heute am Werk. Verändert Menschen, rettet sie und schafft ihnen die Tür in die Ewigkeit. Und Frieden. Das ist ein Riesenunterschied. Bitte behandle das nicht auf derselben Ebene. Glaube ist vor allem dieser Jesus-Glaube. Glaube ist Vertrauen in diesen Jesus Christus. Glaube ist nicht kompliziert, sondern er ist ganz kindlich. Und trotzdem kannst du dein Leben lang darüber nachdenken. Fantastisch. Beides ist es. Glaube ist ein erster Schritt in dieses Vertrauen zu Jesus Christus. Glaube ist nur ein Gebet und dann ein ganzes Leben in der Gemeinschaft mit Gott. So schlicht kann das sein. Edgar hat das eben schon gesagt, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen, in Hahn. Immer mit Blick nach Solingen, durchs Ittertal. Ich bin aufgewachsen mit der Vorstellung von meiner Kindheit her, es gibt einen Gott, aber dieser Gott war unglaublich weit weg für mich. Und er war so weit weg, dass ich irgendwann gesagt habe, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Ja? Der macht mir nur das Leben schwer. Der gibt mir schwere Gebote, ich kann sie eh nicht halten, ja, da habe ich ein Problem. Und am Ende zieht er mich noch zur Rechenschaft, was soll das denn sein? Nein, nein, damit wollte ich nichts zu tun haben, habe das alles über Bord geworfen, habe an vielen Stellen gesucht nach Sinn, habe auch aufgegeben, nach Sinn zu suchen. Aber als 20-Jähriger, und das war in Hahn in der Freien Evangelischen Gemeinde, hatte ich doch Freunde. Und da hatte ich einen Freund, der hat schwer mit mir diskutiert. Aber ich meine, ich hätte immer die besseren Argumente gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich habe gespürt, dass sein Leben sich verändert hat. Ich habe gemerkt, dass da etwas ist, was ich nicht habe. Und ich habe gemerkt, ich möchte das auch. Ich möchte auch diese Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe mir gesagt, ich höre nicht auf, danach zu suchen und darum zu bitten, bis ich diese Gemeinschaft mit Gott finde. Und das ging nicht von heute auf morgen, aber es fing an mit kleinen Schritten. Es fing an mit einem kleinen Gebet. Denn wenn ich schon sage, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann ziehe ich zumindest in Erwägung, dass da jemand ist, der mich hört. Viele Menschen haben so angefangen zu beten, mit vielen Zweifeln, haben aber dann doch erfahren, dass sich etwas verändert. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, wieder diese Bibel zu lesen. Ich meine, das war für mich als Jugendlicher klar, dass das nur ein Sammelsurium ist von Menschen, die unter religiösen Wahnvorstellungen litten. So habe ich die Bibel als Jugendlicher gelesen. Ja, komm mal lesen, aber kannst du auch vergessen. Hält eigentlich keinem kritischen Geist stand. Aber auf der existenziellen Ebene habe ich gemerkt, mit meinem ach so klugen Argumenten komme ich keinen Schritt weiter. Und ich habe angefangen, nur in Erwägung zu ziehen, dass da vielleicht doch etwas dran sein könnte. Das ist echt Glaube auf kleinstem Niveau, nicht wahr? Aber es war der Anfang. Als 20-Jähriger Worte der Bibel zu hören und zu lesen und dann zu entdecken, okay, wenn das stimmt, dann hat das viele Konsequenzen. Und so habe ich die Bibel als Gottes Wort kennengelernt. Nicht von heute auf morgen, errungen und mit vielen Diskussionen noch danach, aber am Ende als das Wort, in dem ich erfahre, wer Gott wirklich ist. Du bist vielleicht kein 20-Jähriger, du bist vielleicht 10 oder 50 oder eine 30-Jährige, wie auch immer, zu Hause oder hier im Gottesdienstraum. Weihnachten ist ein Fest mit vielen Emotionen. Nikolaus ist eine Geschichte mit manchen Legenden, aber Jesus Christus ist der, der vor 2000 Jahren gestorben und auferstanden ist, der heute lebt und durch seinen Heiligen Geist wirkt. Und wenn du ein Gebet sprichst, dann ist das wie den Saum seines Gewandes festzuhalten. Dann sagst du im Grunde genommen, ich will an dir festhalten und ich hoffe, dass du mir Grundlage meines Lebens schenkst, Heilung schenkst, Hilfe schenkst. Ein kleines Gebet. Das kannst du jetzt tun, hier am Platz zu Hause ein kleines Gebet sprechen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und du kannst mitbeten. Allmächtiger Gott, durch Jesus Christus hast du dich gezeigt. Ich bete jetzt, dass du in unser Leben kommst, in mein Leben trittst und mich mit deiner Botschaft überraschst. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um Frieden und Heil zu bringen. Danke, dass dieser Friede ein Friede ist, der alles übersteht und überdauert, in dieser Welt und darüber hinaus. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen.